Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und hier ist Sandra Pfister. Guten Tag. Wir reden heute darüber, wie man durch Müllsammeln günstiger Konzertkarten bekommen kann. Kopenhagen macht das nämlich vor. Kopenhagen macht Touristen in der Stadt nachhaltigen Urlaub schmackhaft. Rumänien bekommt seine Industrieabfallhalden nicht in den Griff und zahlt deshalb lieber Strafen an die EU, als daran was zu ändern. Und Haiattacken in Australien. Wie bringt man Arten- und Menschenschutz zusammen? Ja, im Moment scheint vieles wichtiger zu sein als Klimaschutz. Die Lebenshaltungskosten bei der künstlichen Intelligenz mithalten können und dass nicht noch mehr Industriejobs verloren gehen. Nicht einfach ist das für politische Entscheider. Etwas Erleichterung könnte bringen, dass es in der EU jetzt grundsätzlich erlaubt ist, dass die Länder in der Union den Job des CO2-Einsparens nicht ganz allein erledigen müssen, sondern einen Teil davon auslagern können an Länder außerhalb der EU. Die können bis zu 5% der CO2-Einsparungen liefern und kriegen dafür Geld von der EU. Das klingt erstmal nach einer bequemen Ausflucht. Vier sehr renommierte deutsche Klimaforscher finden das aber ausdrücklich gut und haben einen Plan gemacht, wie man das denn gut hinkriegen könnte. Und mit einem von ihnen rede ich jetzt. Ottmar Edenhofer, Direktor und Chefökonom des PIK, des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung. Guten Morgen, Herr Edenhofer.
Hallo, guten Tag, Frau Pfister.
Was genau finden Sie gut daran, dass andere uns aus der Patsche helfen?
Also zunächst mal muss man ja sagen, wir haben mit diesen Verfahren in der Vergangenheit keine guten Erfahrungen gemacht. Das hat es ja schon gegeben, dass die EU im Ausland Gutschriften erzeugt hat und die wurden dann in den Emissionshandel eingeschleust. Das hat die Preise nach unten gedrückt und diese Zertifikate waren dann nicht wahnsinnig glaubwürdig. Also das muss man der Fairness halber zugestehen. Was jetzt neu hinzukommt, ist eigentlich die Tatsache, dass wir uns bis 2040 ein extrem ehrgeiziges Ziel gesetzt haben, nämlich die 90%. Und die EU gesagt hat, davon kann man 5% im Ausland erbringen. Und das hat jetzt aus meiner Sicht zwei Effekte. Den einen Effekt ist, dass man also hier nicht den Klimaschutz abmildert, sondern dass man die Kosten abmildert, die die EU zu tragen hat. Und das ist sozusagen der erste Schritt. Das schafft eine Möglichkeit, dass wir die Preisspitzen, die auf uns in den nächsten Jahren zukommen, wahrscheinlich, dass man die abfedern kann. Und dann kommt der entscheidende Punkt. Es geht nicht darum, dass also hier Projekte einfach finanziert werden sollen, sondern dass man eben Länder unterstützt, die zum Beispiel den Regenwald schützen, die Abholzung eindämmen. Aber was noch mindestens genauso wichtig ist, dass man damit Länder unterstützt, wie sie ihre eigenen Öl- und Gasimporte reduzieren können. Also finden aus den fossilen Energieträgern.
Lassen Sie uns noch mal einen Schritt zurück, Herr Edenhofer. Besteht nicht grundsätzlich die Gefahr, dass der Ehrgeiz bei uns, wenn wir wissen, 5% Klimaschutz können andere für uns erledigen, dass dann bei uns ein bisschen der Ehrgeiz abnimmt?
Nein, das glaube ich nicht, denn diejenigen, die das ist, wir wissen, dass das einfach nur ein temporäres Ventil ist. Warum wissen wir das? Wenn die anderen Länder, wie zum Beispiel China, jetzt in der nächsten Dekade wieder mehr Klimaschutz betreiben, dann wird es auch im Ausland teurer werden und dann wird man sozusagen zunehmend wieder auf die heimische Reduktion gehen müssen. Das ist ein temporäres Sicherheitsventil, aber dieses Sicherheitsventil führt eben nicht dazu, dass weniger Klimaschutz betrieben wird, sondern es wird genauso viel Klimaschutz betrieben wie vorher und es ist gewissermaßen eine Versicherung in Zeiten geopolitischer Verwerfungen, wenn eben andere Länder aus der Klimapolitik zunächst mal aussteigen, dass dann eben die EU nicht alles allein machen muss. Und wenn die wieder zurückkommen, dann können die Preise steigen und dann wird es auch wieder rentabler werden, das heimisch zu machen. Wir haben im Augenblick ein ehrgeiziges Ziel und die Frage ist, können wir das Ziel durchhalten? Und wir sagen ja, dann, wenn man ein solches Sicherheitsventil einbaut.
Also dieses Sicherheitsventil, quasi so ein Überlaufbecken, aber mit Projekten Klimaschutz ins Ausland auslagern, haben wir bislang nicht so richtig gute Erfahrungen gemacht. Man hat es gesehen bei CO2-Kompensationsprojekten. Da wurde auch unheimlich viel gefuscht. Ist Klimaschutz, den wir so ins Ausland quasi verlagern, nicht total anfällig, dafür manipuliert zu werden?
Ja, das ist schon so. Aber deswegen schlagen wir auch vor, dass man sich von dieser Projektfinanzierung vollständig verabschiedet, sondern dass man eben sagt, man unterstützt zum Beispiel Länder, dass sie ihre Öl- und Gasimporte reduzieren. Das ist dann auch ein Schritt zum Ausstieg aus den fossilen Energieträgern. Und das hätte aus unserer Sicht einen weiteren positiven Effekt, dass dadurch eben die Preise für Öl und Gas weltweit nachlassen. Davon hat auch die EU einen Vorteil. Ich würde mal so sagen, dieses Sicherheitsventil, das ist nicht Ausdruck einer egoistischen Klimapolitik, aber es ist Ausdruck einer reziproken Klimapolitik. Wenn die anderen weniger machen, dann können wir im Ausland etwas billiger mehr vermeiden. Wenn die anderen mehr machen, dann müssen wir heimisch mehr vermeiden. Und wir können eben jetzt durch solche Fonds, die wir da aufsetzen, eben ganze Länder unterstützen und nicht eben einzelne Projekte. Und es geht da bei dem Projekt nicht um schlechte Projekte, sondern um gute Projekte, die sich darauf konzentrieren, den Ausstieg aus den fossilen Energieträgern zu finden und eben auch Unterstützung zu finanzieren, um die Abholzung zu reduzieren und zurückzudrängen.
Aber wie stellen Sie sicher, dass das auch wirklich gute Projekte sind? Also wie garantieren Sie zum Beispiel, dass Länder, die ohnehin Windräder bauen wollten oder Solarpaneele installieren wollten, dass sie das zusätzlich machen und nicht Projekte, die sie ohnehin schon machen wollten, sich einfach von der EU finanzieren lassen?
Genau, das ist eine sehr gute Frage und die Antwort ist, man würde eben dort sozusagen eine Baseline festlegen, zum Beispiel bei den Emissionen. Und dann müssten sozusagen, werden die Länder dafür entgolten, die dann tatsächlich eben die Öl- und Gasimporte reduzieren. Und das kann man ziemlich leicht messen, wie viel Öl- und Gasimporte zusätzlich reduziert worden sind. Da muss man nicht in die einzelnen Projekte reinschauen. Das kann man eben tatsächlich dann eben an den Emissionen messen. Das sind sehr, sehr einfache Indikatoren, die da festgelegt werden. Und man würde sich also vollständig verabschieden von einer Detail-Evaluierung von konkreten Projekten, weil das hat immer die Gefahr, dass da einfach das finanziert wird, was ohnehin gemacht werden würde.
Wenn ich das richtig verstehe, Sie schlagen vor, dass Brüssel nicht mit jedem Land einzeln über einzelne Projekte verhandelt, sondern dass es einen großen Fonds gibt. Und da können sich quasi Länder bewerben. Und wer am besten liefert und zuverlässig liefert, der kriegt wieder Geld, richtig?
Ganz genau so ist es.
Wer soll das Ganze überwachen?
Ja gut, also überwachen muss es dann schon der Fonds, der da aufgesetzt wird. Wir nennen das die Jurisdictional Reward Funds. Das ist halt für die internationale Diplomatie ein wichtiger Begriff. Überwacht werden soll man kann relativ einfach messen, um wie viele Länder ihre Öl- und Gasimporte reduziert haben. Und man kann auch ziemlich einfach messen, um wie viel die Abholzung zurückgegangen ist. Natürlich, das kann man mit Satellitendaten machen. Und bei den Importen, da gibt es eben entsprechende Statistiken. Also das ist relativ einfach zu messen. Das muss natürlich jemand machen und muss jemand zertifizieren. Dafür braucht es eine glaubwürdige Institution, die da aufgesetzt werden muss. Aber das müsste man ja ohnehin tun, wenn man also in der internationalen Klimafinanzierung weiterkommen will.
Wie teuer wird das Ganze für die EU? Oder ich frage vielleicht nochmal anders, rechnet es sich für den Klimaschutz und den Geldbeutel?
Ja, das würde sich sehr wohl rechnen, denn zum einen ist es so, dass wir den Anstieg des Zertifikatspreises abdämpfen können, was wichtig ist, weil unsere Ziele in Europa in der Tat sehr ehrgeizig sind. Das wäre der eine Effekt. Der andere Effekt ist, dass wir, wenn wir die Reduktion von Öl- und Gasimporten finanzieren, damit auch Preisdämpfung erzielen. Und das Ganze könnte man als Einstieg mit 5 Milliarden, könnte man da schon einen erheblichen Effekt erzielen.
Wenn das Ganze so eine clevere Idee ist, warum machen das die Amerikaner und Chinesen nicht beispielsweise auch?
Also das ist natürlich immer so eine Standardfrage, wenn jemand eine clevere Idee hat, warum machen es nicht schon alle bei uns auch schon draufgekommen? Das ist eine berechtigte Frage. Im Augenblick ist es so, Amerikaner haben im Augenblick kein großes Interesse selbst an cleveren Ideen. In China sieht es ein bisschen anders aus und ich kann mir durchaus vorstellen, dass man dort mit China, was diese Fonds anbelangt, durchaus eine gemeinsame Grundlage erarbeiten kann und China dort mitmacht. Und das würde natürlich den Effekt erheblich erhöhen.
Ottmar Hedenhofer haben Sie gehört, Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung. Zu der Frage, wie ein Teil der Klimaschutzaufgaben der EU woanders stattfinden, woanders erledigt werden könnte. Und zwar so, dass das kontrollierbar und am Ende für die EU auch noch günstiger wird. Danke, Herr Hedenhofer.
Ich danke Ihnen, Frau Fischler.
Gutes tun und dafür Gutes bekommen. Das ist die Idee von CopenPay. Mit dem Modell will die dänische Hauptstadt Kopenhagen nachhaltigen Tourismus fördern. Wer mit der Bahn anreist zum Beispiel oder wer in der Stadt Müll aufsammelt, während er sie sich anschaut, der wird belohnt. Man kommt zum Beispiel günstiger ins Museum oder kriegt im Restaurant das Menü etwas günstiger angeboten. Das hat Kopenhagen jetzt schon 2 Jahre lang getestet. Ab heute wird CopenPay, so heißt das Rabattsystem, dauerhaft eingeführt. Vielleicht können wir da auch noch was lernen. Jana Simram hat sich das angesehen.
Das Glockenspiel im Turm des Kopenhagener Rathauses. Für Einwohner und Touristen gleichermaßen ein ikonischer Klang. Jedes Jahr reisen Millionen Menschen in die dänische Hauptstadt, um sich die kleine Meerjungfrau, den Hafen mit seinen bunten Häusern und die berühmte Fahrradkultur anzuschauen. Mehr als 13 Millionen kommerzielle Übernachtungen gab es letztes Jahr. Und es dürften in den kommenden Jahren noch mehr werden, erwartet Rikke Holm-Pedersen, Marketingdirektorin bei der Tourismusorganisation Wonderful Copenhagen.
Wir beobachten, dass der weltweite Reiseverkehr stark zunimmt. Die UNO schätzt, dass die Zahl der Reisenden von 1,4 Milliarden im Jahr 2019 auf 1,8 Milliarden bis zum Jahr 2030 steigen wird. Das ist eine gute Sache. Wir alle lieben es, zu reisen. Gleichzeitig stehen aber viele Reiseziele unter Druck.
Stichwort Übertourismus, der einheimische Infrastruktur und Umwelt an beliebten Reisezielen belastet. Das muss besser gehen, dachten sie sich bei Wonderful Copenhagen schon vor einigen Jahren und starteten im Sommer 2024 das Pilotprojekt CopenPay, ein Belohnungssystem, bei dem Besucherinnen und Besucher im Gegenzug für nachhaltiges Verhalten ein kostenloses Leihfahrrad, ein Getränk oder Rabatte in Museen und Restaurants bekommen.
Es gibt zum Beispiel eine Aktion, bei der darf man eine Stunde kostenlos mit dem Ausflugsboot auf unseren Kanälen fahren, wenn man dafür Müll einsammelt. Oder man sammelt Abfall in einem riesigen, wirklich wunderschönen Park. Das ist irgendwie lustig. Man geht spazieren, hebt den Müll auf und wird anschließend mit einem leckeren Kaffee und Gebäck belohnt.
Für Touristen und die lokale Wirtschaft eine Win-Win-Situation, findet Rikke Holm-Pedersen.
Im ersten Jahr hatten wir bei CopenPay 26 Partner. Letztes Jahr waren es 100. Was haben sie davon? Eine ganze Menge, würde ich sagen. Sie erzielen zum Beispiel mehr Umsatz und gewinnen neue Besucher.
Der Erfolg des Projekts so groß, dass Städte auf der ganzen Welt sich inzwischen Tipps in Kopenhagen holen. Auch die Touristen freut's, zeigen diese Stimmen aus dem vergangenen Jahr.
Eine großartige Idee. Man sollte das weltweit umsetzen. Es ist Spaß und Abenteuer. Schau mal, ich habe noch mehr Müll gefunden.
Als Touristin geht es ja darum, Spaß zu haben und die Zeit im fremden Land zu genießen. Und es ist schön, wenn man der Gemeinschaft etwas zurückgeben kann, wenn man selbst davon profitiert hat.
Genau so geht es vielen Touristen, ist Rikke Holm-Pedersen überzeugt. Natürlich werde ein Projekt wie CopenPay nicht die Welt retten.
Man könnte uns natürlich Greenwashing vorwerfen und fragen, welchen Effekt das Projekt wirklich erzielt. Aber ich glaube, unser Projekt hat große Auswirkungen. Letztlich geht es darum, die Denkweise zu ändern, die Art und Weise, wie man reist und sich an einem Ort verhält. Und wenn man nichts tut, kann sich auch nichts verändern, oder?
Heute startet CopenPay ins dritte Jahr in Folge und ist in Kopenhagen ab sofort ein Dauermodell. Rikke Holm-Pedersen hat auch einen Tipp für andere Städte, die es der dänischen Hauptstadt nachmachen wollen. Einfach anfangen. Alles, was es brauche, seien ein paar lokale Partner und die richtige Kommunikation.
Industriemüll ist oft wertvoll, weil da noch was zum Recyceln drin steckt. Industriemüll kann aber auch schädlich sein, sogar giftig und muss sorgfältig und separat entsorgt werden. So ist das in der EU. Ein Land hält sich da auffällig wenig dran. Rumänien. Der Europäische Gerichtshof hat Rumänien deshalb schon eine Strafe aufgedrückt. Das Land muss jeden einzelnen Tag zahlen. So lange, bis die 28 alten Industriedeponien, die heute noch die Landschaft kontaminieren, endlich fachgerecht beseitigt sind. Die rumänische Regierung aber drückt sich. Luisa Gruber.
Wer das Haus von Anna und Josef betritt, bemerkt es sofort. Diesen beißenden Geruch in der Nase. Ihr Haus liegt in Derna, einem kleinen Dorf im Nordwesten des Landes. Die pinken Wände im Schlafzimmer wölben sich nach außen. An vielen Stellen ist der Putz schon abgebröckelt. Ein weißer Staub bedeckt die Hauswand. Es sind Ablagerungen von Schwefelsäure.
Es ist sehr toxisch und wenn die Fenster geschlossen sind, kann man hier nicht bleiben. Man kann hier nicht wohnen, man kann hier nicht atmen, wegen der Luft, die aus den Wänden rauskommt.
Anna hat durch die giftigen Stoffe im Schlafzimmer Asthma entwickelt.
Wenn ich ins Haus kam, hat mich hier etwas erstickt und danach, ich konnte nicht mehr atmen. Nachts, ich ging nach draußen, um zu atmen.
Anna und Josef schlafen mittlerweile in einem anderen Haus. Die Renovierung ihrer alten Bleibe müssten sie selbst bezahlen. Keine Versicherung nimmt Häuser in dieser Region auf. Die Umwelt- und Gesundheitsbelastungen in Derna kommen durch die Abfälle der 2003 stillgelegten Chemiefabrik Petrol Derna. Dort wurde früher unter anderem Polaröl hergestellt. Ein Öl, das erst bei minus 70 Grad gefriert und das Schwefelsäure braucht. Für die verbleibenden Kohlenwasserstoffe und auch die sauren Teerrückstände aus der Herstellung des Polaröls ging es in nahegelegene Becken. Die sehen ironischerweise aus wie Naturseen, wenn nur der Geruch von frisch asphaltierter Straße nicht wäre. Und spätestens wer genau hinschaut, erkennt, die Oberfläche dieser vermeintlichen Seen ist pechschwarz, zähflüssig und dick. Und genau das ist das Problem. Die Becken sind nicht abgedichtet. Sie waren es auch nie. Es ist vielmehr ein Loch im Boden, in dem sich giftige Flüssigkeit befindet. Das findet auch Bürgermeister Iaco Segechu.
Die Auswirkungen auf die Umwelt sind verheerend. Überall dort, wo diese Rückstände hingelangen, zerstören sie alles und lassen die Vegetation vergilben.
Iaco Segechu sagt, die Becken sind eine tickende Zeitbombe, denn es gibt keine Sicherheitsvorkehrungen oder Absperrungen. Das Ufer ist einfach ein bisschen höher als die Flüssigkeit darin. Aber das war es.
Wenn in dieser Gegend ein Starkregen auftreten und die Dämme der Teerbecken brechen würden, das wäre ein Problem für die Täler in der Region und für alles, was uns umgibt.
Die Fabrik liegt auf dem Berg, das Dorf im Tal. Die gesamte toxische Masse würde dann ins Dorf fließen.
Es würde sogar einen Unfall mit europaweiter Aufmerksamkeit verursachen, denn es käme zu einer internationalen Verschmutzung. Die Stoffe würden sogar die ungarischen Gewässer erreichen.
Wie also mit dieser Situation umgehen? Das ist eine Frage, mit der sich auch Viorica Kilba beschäftigt. Sie ist Chemieingenieurin und hat die Chemiefabrik geleitet, bis sie geschlossen hat. Sie sagt, die Teerbecken müssen neutralisiert werden und die gesamte Umgebung gesäubert und entgiftet, und zwar vor Ort. Ein Transport dieser Stoffe ist viel zu gefährlich. Konkrete Pläne dafür gibt es, aber Viorica Kilba sagt, die rumänische Regierung handelt nicht.
Aus Gleichgültigkeit. Man hat ihm keine Bedeutung beigemessen. Versprechen gab es viele, aber alles ist im Sande verlaufen, weil wir keine Beziehungen haben. Deshalb, ich sage es ganz offen, es gab keine Beziehungen zu denen dort oben, damit unsere Projekte finanziert werden.
Anstatt solche Pläne anzugehen, zahlt Rumänien Strafe. 600 Euro pro Tag an die EU. Und das für jede der rund 30 nicht sanierten Deponien im Land. Doch die bringen laut Stefan Jamanu wenig. Er ist für die rechte AU-Partei in der Opposition und hat vor kurzem einen Antrag an die Umweltministerin gestellt.
Bei der Behandlung kontaminierter Böden und saurer Teerablagerungen hat die bloße finanzielle Sanktionierung das Problem nicht gestoppt und die betroffenen Areale nicht gesichert.
Die Regierung in Rumänien ist seit Mai abgewählt und damit auch die Umweltministerin. Aber sie hatte auch vorher nicht reagiert. Der Frust in Derna über diese Untätigkeit der Behörden ist dafür umso größer.
Und jetzt gehen wir nach Australien. Dort wurde vor einer Woche am Coogee Beach in Sydney wieder eine Schwimmerin von einem Hai angegriffen. Die Frau, 35 Jahre alt, hat überlebt. Aber weil solche Attacken jetzt häufiger werden und nicht nur Schwimmer oder Surfer Opfer geworden sind, sondern auch Fischer, fragt sich die australische Regierung zunehmend, ob sie was ändern muss. Denn auf der einen Seite wollen Menschen sicher baden oder fischen, auf der anderen Seite steht der Artenschutz. Christiane Justus.
Als die 35-jährige Lia am vergangenen Wochenende zum Schwimmen geht, ist das Wasser kristallklar, kaum Wellengang, Rettungsschwimmer am Strand. Es sieht nach einem perfekten Badetag aus, dann der Angriff. Nur etwa 30 Meter vom Ufer entfernt wird sie von einem großen Hai attackiert, einem weißen Hai, so wird vermutet.
Die
Größe des Tieres habe ihn schockiert, erklärt ihr Retter im australischen Fernsehen. Er schleppt sie an den Strand, die junge Mutter überlebt, schwer verletzt. Der Vorfall hat eine alte Debatte neu entfacht. Rufe nach Haikeulungen werden wieder lauter. Auch der ehemalige Premierminister Australiens, Tony Abbott, selbst Surfer und Rettungsschwimmer, fordert das Töten der Haie, auch von weißen Haien, die unter Schutz stehen. Der Schutz des Menschen muss doch einfach vor dem Schutz der Tiere stehen. Die Zahl der Angriffe zeigt, die Regierung muss hier absolut mehr tun. In den vergangenen Monaten kam es zu mehreren Haiangriffen. Im Januar starb ein 12-jähriger Junge an den Bissen eines Haies. Das Risiko, attackiert zu werden, sei aber weiterhin schwindend gering, so Experten, wenn man sich die große Anzahl von Badegästen und Stränden anschaue. Wissenschaftler wie der Meeresforscher Robert Harcourt halten das Töten für keine sinnvolle Maßnahme und die Diskussion für wenig sachlich. Das ist vor allem eine emotionale Debatte. Wenn ein Hai einen Menschen beißt, dann meistens einfach, weil er gerade dort war. Er wird dadurch nicht zu einem Jäger, der gezielt Menschen sucht. Wenn man Haie tötet, schafft man nur Platz für andere. Das eigentliche Problem wird dadurch überhaupt nicht gelöst.
More sharks come in to feed on them. So you don't change the problem in any way.
Menschen gelten nicht als natürliche Beute von Haien. Viele Angriffe beruhen vermutlich auf Verwechslungen. Aus der Tiefe betrachtet können die Silhouetten von Schwimmern oder Surfern einer Robbe oder anderen Beutetieren ähneln. Die Regierung des Bundesstaates New South Wales hat in diesem Jahr zusätzliche Millionenbeträge in die Haiabwehr investiert, unter anderem in Drohnenprogramme, Forschung und Überwachung. Meeresbiologe Harcourt hält das für weitaus sinnvoller als das Keulen. Wir bewegen uns sehr schnell in ein modernes Zeitalter der gezielten Überwachung, die dazu beitragen soll, Menschen vor Haien zu schützen. Bald wird praktisch jeder Strand, an dem das sinnvoll ist, entsprechend überwacht. Im Moment werden die Drohnen noch einzeln gesteuert und so das Wasser aus der Luft nach Haien abgesucht. Zukünftig könnten Daten automatisch an Apps und Warnsysteme weitergegeben werden. Damit auch an den Stränden rund um Sydney, die teilweise in der Einflugschneise des Flughafens liegen, die Drohnen eingesetzt werden können, seien die Sicherheitsbehörden bereits eingeschaltet. Wer in Gruppen schwimmt und an Stränden mit Rettungsschwimmern ins Wasser geht, hat den bestmöglichen Schutz. Absolute Sicherheit gibt es aber nicht, wie der tragische Vorfall vom letzten Samstag gezeigt hat. Es gibt mittlerweile auch elektronische Haiabwehrsysteme für Surfboards und ganze Buchten werden durch Netze abgeschirmt. Aber 100%igen Schutz vor Haien gäbe es nur, wenn man gar nicht erst ins Wasser gehe. Für Australier sei das aber keine Frage. Strand und Surfen gehörten zum australischen Way of Life.
Ein Job im Ausland, möglicherweise auch in Australien, wird für viele Deutsche anscheinend erstrebenswerter. Rund 2/3 der Beschäftigten hier könnten sich das vorstellen, sagen sie in einer Umfrage. Das klingt viel, aber nicht jeder setzt ja auch um, was er sich vorstellen kann. Klaus-Rainer Jackisch.
Dies ergab eine Umfrage des digitalen Marktforschungsinstituts Apinio für die Online-Jobbörse Indeed. Etwa 1/3 der Befragten hat sich auch schon konkret informiert oder beworben. Besonders beliebt sind den Angaben zufolge die USA, Großbritannien und die Schweiz. Allerdings hat das Interesse an den USA in jüngster Zeit deutlich nachgelassen. Interessant ist, dass es den Befragten dabei nicht in erster Linie um bessere Karrierechancen geht. Vielmehr stehen eine höhere Lebensqualität und eine bessere Bezahlung im Mittelpunkt. Jeweils mehr als 50% der Befragten gaben diesen Beweggrund an. Auch sei für rund 40% eine geringere Steuer- und Abgabenlast mit dem Auslandswunsch verbunden, so die Autoren der Studie. Dies sei ein deutliches Zeichen der hohen Unzufriedenheit in der deutschen Bevölkerung mit den hiesigen Arbeits- und Standortbedingungen. Dadurch würden viele Talente ins Ausland abgezogen. Tatsächlich seien es vor allem die Besserverdienenden, die sich für einen Job im Ausland interessierten. Die Umfrage passt gut ins Bild zahlreicher anderer Studien mit ähnlichen Ergebnissen. Nach einer vor kurzem veröffentlichten Erhebung des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung zieht jede 5. Person in Deutschland das Auswandern ernsthaft in Betracht. Auch hier geht es in erster Linie um eine Verbesserung der Lebensbedingungen und nicht um Karriere. Allerdings, Es gibt auch eine hohe Rückkehrerquote. Rund 2/3 der deutschen Auswanderer kommen nach ein paar Jahren wieder zurück.
Ich bin Sandra Pfister. Ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag. Tschüss.